Bei uns in Deutschland, da sind ja die Unternehmer, wie wir wissen, immer auch Ethiker. Da läuft alles prima, so am freien Markt. Da treffen die sich und dann handeln die das aus.
Ja, wir haben eine soziale Marktwirtschaft.
Wir leben nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus.
Es gibt ein weiteres Problem bei all diesem Olympiastadion, bei dieser Idee, so retten wir mal die Welt. Das ist das, was man Solutionismus nennt.
Das ist das Problem, das ist der Lösungsansatz dazu und das ist die Aktion.
Man muss an diesem Moment dann noch einmal sich klar werden darüber, dass Horst Seehofer seit vielen, vielen Jahren regiert und dass er einer der mächtigsten Politiker der Bundesrepublik ist und so einen Unsinn redet.
Da bin ich froh drüber.
Die Politikanalyse.
Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Die SPD steckt in der Krise. Das wissen wir und das zeigen auch die Wahlergebnisse. Aber was, wenn die Union noch viel tiefer eigentlich in der Krise steckt? Darum soll es heute gehen. Thilo hat mit der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann gesprochen, mit dem Start-Upper und Weltretter Philipp Siefer, mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban und mit Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Hast du einen Namen?
Horst Seehofer.
Ich bin Tilman und ich bin der Bundesvorsitzende der Jungen Union.
Ja, ich bin Ulrike Herrmann, arbeite seit 2000, also seit genau 20 Jahren in der Taz und ich schreibe meistens über Wirtschaft.
Ich bin Philipp.
Mhm. Hast du einen vollen Namen?
Philipp Siefer, mhm. Philipp Leonhard Siefer sogar. Ja, ja, ja.
Bei dem Wort konservativ, da denken wir zu Recht an konservieren. Also etwas muss bewahrt werden. Aber was genau und wie geht der Konservative mit dem Neuen um? Bevor wir zur CDU-CSU kommen, da blicken wir zunächst einmal auf das Interview mit Philipp Siefer, der Mitgründer des Startups Einhorn, das vegane Kondome und nachhaltig produzierte Menstruationsprodukte anbietet. Siefer ist außerdem einer der Köpfe hinter dem Olympiastadion-Event, bei dem sich im Juni Tausende, die zumindest die sich eine Karte leisten konnten und wollten für 29,95, treffen, um Petitionen zur Weltrettung kollektiv zu unterzeichnen, um sie dann zur Abstimmung in den Bundestag zu bringen. Auch wenn man ja weiß, dass Petitionen in einer Demokratie ein sehr schwaches Instrument sind. Was so progressiv und hip aussieht, ist jedoch reichlich konservativ, muss man sagen. Nämlich während die Fridays for Future die öffentlichen Räume besetzt haben, ja, über die Straßen gelaufen sind und hier wirklich gestört auch haben, findet nun eine Veranstaltung weitgehend abgeschottet in einem Terrain statt und der Impetus ist dabei auch noch, bitte, bitte, liebe Politiker, macht doch mal was. Aber das passt alles eigentlich ganz gut zu dieser Unternehmensphilosophie. Siefer stellt Einhorn als das Unternehmen dar, das im Gegensatz zu anderen Kondomherstellern nachhaltiger produzieren will, das fairer bezahlt und das zum Beispiel vegane Kondome herstellt. Also die Kondome sind vegan, nicht der Inhalt. Siefer sagt, wenn alle Unternehmen das so machen würden, dann hätten wir keine Probleme.
Wir haben uns ja schon für eine Teilnahme am Leben entschieden. Damit sind wir auch Teil eines Systems, was global läuft, bis auf in wenigen Ländern. Und an dem versuchen wir aber so teilzunehmen, dass wir ein Beispiel sind für ein Unternehmen, was, wenn alle es so machen würden, hätten wir keine Probleme.
Aber warum tun das dann nicht alle? Warum tut das nur Einhorn? Die Antwort ist erst einmal leicht. Es gibt für solche veganen Kondome nur einen sehr kleinen Markt. Nur wenige Leute, die Kondome verwenden, interessieren sich dafür, ob die Kondome vegan sind und wie die hergestellt wurden.
Und dann fanden wir ganz spannend, dass Kondome halt so ein Produkt des täglichen Bedarfs sind. Das heißt, man produziert auch nicht zusätzlich. Also man verkauft nicht irgendeinen Scheiß, den eh niemand braucht, sondern man produziert was, was eh alle brauchen. Also, und da war so ein bisschen unsere These war, Kondome sind ein Produkt, das alle hassen, was niemand kaufen will. Und das ist sehr interessant. Dabei wollen alle Sex haben. Aber niemand will Kondome kaufen.
Wir müssen bei einer Ware einmal von dem Gebrauchswert sprechen, also was stellt derjenige, der die Ware kauft, damit an. Dann müssen wir aber auch von dem Gebrauchswertversprechen reden. Das Gebrauchswertversprechen ist das, was das Produkt verheißt, was der Unternehmer zum Beispiel sagt, was sein Produkt alles Tolles kann. Und dann gibt es ja noch den Tauschwert, also das, was bezahlt wird. Und da muss man sagen, ja, die Kondome sind von Einhorn so in einer Liga mit den anderen etwa, vielleicht ein bisschen teurer, ein bisschen billiger. Das spielt aber eigentlich keine Rolle. Es muss also um das Gebrauchswertversprechen gehen. Nun ist der Gebrauchswert bei einem Kondom erst einmal etwas sehr Simples. Man kauft es und man verwendet es, um keine Krankheiten zu bekommen und um nicht schwanger zu werden. Und bei Binden und Tampons, die nachhaltig produziert sind oder nicht nachhaltig produziert sind, geht es erst einmal um Hygiene, um Sicherheit und dann wird manchmal noch mit Frische geworben. Also Menstruationsprodukte und Kondome, die haben ein Gebrauchswertversprechen, das auch ihrem direkten Zweck sehr entspricht und da ist nicht sehr viel mehr. Manchmal werden Kondome in der Werbung als cool und stylisch dargestellt oder sie haben noch die Möglichkeit, ein besonderes erotisches Erlebnis zu vermitteln. Aber eigentlich ist das nicht wahr. Man kauft sie, weil man sie braucht. Der Markt ist also eigentlich gesättigt. Es handelt sich um notwendige Produkte. Das Gebrauchswertversprechen ist da keineswegs schillernd. Man kauft solche Produkte nicht wie etwa einen Champagner. Ein Champagner kauft man nicht, weil man Durst hat, sondern da ist ein anderes Gebrauchswertversprechen noch da. Zum Beispiel das luxuriöse Gefühl beim Trinken, ein exquisiter Geschmack und es verschafft einen angenehmen Rausch, so eine Flasche Champagner. Es ist also nicht so, dass man sagt, na, ich will einfach nur nicht mehr länger durstig sein. Niemand sagt aber, hey, ich habe mir heute mal richtig was Tolles gegönnt, ich war Kondome kaufen. Oder niemand sagt, ich freue mich wahnsinnig aufs Shoppen morgen, denn ich brauche dringend wieder Binden. Hier aber kommt nun Einhorn ins Spiel. Sie haben eine Marktlücke entdeckt.
Wir standen so vorm Kondomregal und haben gedacht, wie komisch sieht es aus, das Kondomregal, wieso alles so kleine Schachteln mit kleinen Pimmeln drauf und oder so tanzenden Penissen oder so ganz medizinisch oder so Space Invader Grafiken und wir fanden irgendwie, dass das nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Wir haben gedacht, es könnte ja irgendwie so ein Kondom für unsere Generation geben, ein nachhaltiges Kondom, vielleicht was an die Zukunft denkt, was nicht die ganze Zeit nur über AIDS redet und über so viele Probleme redet und dass Sex gefährlich ist, so wie die Aufklärungszentrale macht auch immer so Werbung, wo so immer so steht, so juckt's im Schritt oder brennt's im Schritt oder so.
An sich völlig alltägliche Gebrauchsprodukte werden mit zusätzlichen Inhalten verknüpft. Veganer Lebensstil, Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein. Außerdem zieht man sich und den Produkten ein Nonkonformistenkostüm an. Ja, also die Kondome beispielsweise, die werden in so Art Chipstüten gepackt. Das Gebrauchswertversprechen ist also nun ein ganz anderes. Da geht es nicht nur um die Sicherheit, um Hygiene, um Schutz vor Krankheiten. Plötzlich ist das cool und ist das toll und man rettet mit diesen Produkten die Welt. Der moderne Kapitalismus betreibt ständig solche Ausdifferenzierungen und erschließt sich immer wieder neue Marktlücken. Und das kann eben ein Unternehmen tun, aber wenn das jetzt alle machen würden, dann würde Einhorn den Unique Selling Point verlieren und plötzlich wäre dieses Unternehmen nicht mehr so im Gespräch. Und darum geht es natürlich auch um Publicity. In den vergangenen Jahren wurden ganz viele wichtige, nachhaltige Dämmstoffe entwickelt. Aber seien wir mal ehrlich, würden wir einen Artikel anklicken im Internet, der von einem Unternehmen handelt, das nachhaltige Dämmstoffe entwickelt? Kondome, die sind doch da viel, viel sexier. Sex sells hier. Wenn sie versagt, sie hätten, als sie die Klage eines Kondommitbewerbers am Bein hatten, eine Demonstration für den weiblichen Orgasmus veranstaltet und dabei die I have a dream Rede von Martin Luther King abgewandelt, dann sieht man, wo wir heute beim Marketing angekommen sind und wie der moderne Kapitalismus funktioniert.
Wir haben alle Prozesse, also vor Gericht, verloren. Aber wir waren Sieger der Herzen. Wir haben ja eine Demo dann gemacht am Pariser Platz. Hier vom Brandenburger Tor, mhm. Pariser Platz, weißt du? Mhm. Komm. Mhm. Ja, wir haben eine Rede gehalten.
Ein Vorbild der Rede gehabt?
Ja, wir haben die Rede von Martin Luther King umgeschrieben. Man musste halt super schnell eine Rede haben und dann haben wir halt, also Paul Lambert hat eine Rede über Sex gehalten, dann gab es noch jemanden, der hat irgendwie eine Aufklärungsrede gehalten und wir haben diese I have a dream Rede gehalten, dass eines Tages alle Männer und Frauen geschützte Liebe mit unbeschränkter Anzahl der Orgasmen haben können oder sowas.
Also MLK-Missbrauch ist schon krass, ne?
Ja, also ich fand jetzt nicht, dass es Missbrauch war. Also ich fand es, kann man jetzt natürlich total streng sehen und so. Wir fanden das halt eher so satirisch, lustig und zwar vielleicht.
Ja, er hat eine Rede gehalten über Rassendiskriminierung und Sklaverei und so weiter.
Ne? Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht war das dann direkt der nächste Fehler, den wir gemacht haben.
Vergessen wir nicht, Martin Luther King ist bei seinem Kampf gegen den Rassismus gestorben. Und hier wird das Politische nun zu einem Marketing-Gag. Und zum anderen sagt Siefer, wir machen keine Werbung, wir machen Inhalte.
Das ist ja tatsächlich auch Teil unseres Mottos, zu sagen, wir machen keine Werbung, sondern wir machen Inhalte. Und diese Inhalte sind dann, die kommen natürlich dann von Einhorn.
Das ist also Content-Marketing. Man lockt nicht einfach mit hübschen Bildern und Slogans, sondern jetzt braucht man neue Narrative, vielleicht eins zur Weltrettung. Das Prinzip ist eben ganz ähnlich bei dieser Weltrettungsaktion im Olympiastadion wie bei I Have a Dream. Auch wenn Siefer im Interview immer wieder so tut, als würde er gar nicht verstehen, worauf Thilo da hinaus will, dass das doch einen werbenden Charakter hat für Einhorn, auch wenn da keine Einhorn-Logos vorkommen und er sich immer wieder so dumm stellt, so hat er doch in einem Vortrag selbst einmal darauf hingewiesen, dass bei dieser I Have a Dream Aktion auch keine Logos von Einhorn aufgetaucht sind, aber in der Presse wurde natürlich ständig erwähnt, dass das Unternehmen Einhorn ist. Und wenn Thilo dann Philipp darauf anspricht, wie es denn nun mit diesem Einhorn-Motto wäre, denn das heißt ja Unfuck the Economy.
Ich habe einen Vortrag gehalten am Gottlieb-Duttweiler-Institut, der hieß Unfuck the Economy, Handel für Generation Y und habe darüber gesprochen, wie man mit Produkten die Wirtschaft anfacken kann.
Und Charlotte Roach sagt dann komischerweise in diesem Crowdfunding-Video Unfuck the World.
Let's unfuck the world.
Und auch da weicht Siefer aus.
Das, worauf wir voll geachtet haben, ist, dass wir eben nicht, also in dem Video wird ja auch nicht gesagt, Einhorn hat eine Petition.
Einhorn wird nie erwähnt. Trotzdem macht zum Beispiel Charlotte Roach euer Motto ist ja Unfuck the Economy. Was sagt Roach? Unfuck the World. Das ist ja quasi wieder.
Ja, aber Unfuck the World, es gibt auch ein Lied, was Unfuck the World heißt.
Nun, da können wir doch Folgendes sagen. Nehmen wir an, die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken würde ein solches Video drehen und da würde das Logo nicht vorkommen, aber jemand würde sagen, it's finger-licking good. Dann würden wir auch verstehen, dass das eigentlich Werbung für das Unternehmen ist. Die Tatsache, dass wir alle gerade jetzt über Einhorn reden, beweist den werbenden Charakter und Kondommarken wie jetzt Durex oder Billy Boy, die müssten für eine solche Publicity viele hunderttausend Euros in die Hand nehmen. Und Siefer sagt ja selbst, wir sind gut im Marketing, wir packen Kondome in Chipstüten.
Das kann man natürlich jetzt immer weiter und sagen, dass wir gut im Marketing sind, das wussten wir auch vorher, wir haben ja auch schon sehr erfolgreich Kondome verkauft, wir sind gut im Marketing. Das ist ja unsere Fähigkeit als Einhorn, das ist ja das, was wir einfach, das können wir gut. Wir verpacken Kondome in Chipstüten, dann sehen die lustig aus und dann kann man die kaufen, dann sind die auch noch fair und nachhaltig, ach wie schön, Brave New World.
Es gibt ein weiteres Problem bei all diesem Olympiastadion, bei dieser Idee, so retten wir mal die Welt. Das ist das, was man Solutionismus nennt. Also man glaubt, es gibt Probleme und die braucht man einfach nur zu lösen. Das ist so ein Ingenieursdenken, das in der Ingenieurswelt funktioniert. Aber das ist eben auch ein Denken, was sich im Silicon Valley breit gemacht hat. Diesen Solutionismus, den kritisiert beispielsweise Jewgeni Morozov. Siefer ist da auch so drauf. Er sagt, das ist das Problem, das ist der Lösungsansatz dazu, das ist die Aktion. So stellt er sich das vor, so kann das mit der Weltrettung aussehen.
Und dann wird es Aktionen geben und die sollen so ablaufen, dass eine Wissenschaftlerin oder eine Aktivistin sich auf die Bühne stellen und sagen, das ist das Problem. Das ist der Lösungsansatz dazu und das ist die Aktion.
So muss ein Ingenieur denken zum Beispiel, aber in der Politik, da kann das fatal sein, wenn man einfach sagt, der hohe CO2-Ausstoß ist ein Problem und das lösen wir jetzt mal. Das wird nur richtig, wenn man das Ganze mit einer emanzipatorischen Politik nämlich verknüpft. Die Rettung der Erde ist sinnlos, um es ganz drastisch zu sagen, wenn dabei der Mensch nicht im Mittelpunkt steht. Die Natur an sich ist desinteressiert an uns. Die Natur überwindet auch uns Menschen und die Erde wird irgendwie weiter existieren. Es gab vor unserer Zeit heftige Vulkanausbrüche, was weiß ich alles auf der Erde. Eine unglaubliche Katastrophe. Da ist keine Harmonie in der Natur. Der Natur ist es im Prinzip egal. Unser Naturschutz kann nur so aussehen, dass er mit einer menschlichen Politik verbunden ist. Sonst bringt er gar nichts. Und damit kommen wir zu der skandalösen Aussage in diesem Interview, wenn Thilo sie fragt, ja, dürfen dann auch Nazis kommen zu diesem Olympia-Event? Und Siefer sagt, ja, wenn sie sich konstruktiv beteiligen Und dann relativiert er es nochmal ein bisschen und sagt, ja, Nazis, die gegen Rassismus sind.
Alle sind willkommen. Auch Nazis?
Ja, also wenn die sich konstruktiv an Lösung der Probleme, die wir genannt haben, beteiligen möchten, dann finde ich, das ist es ja, also es ist ja, du musst...
Können sie ja behaupten und dann aber destruktiv
agieren. Ja, wenn du immer wenn man immer davon ausgeht, dass alle Leute immer lügen, dann kann man ja mit keinem mehr reden. Also dann würde ich ja auch immer, dann würde ich mich ja überall immer hinsetzen und immer denken, du willst mein Schlechtestes. Und dann hätte ich ja immer, da müsste ich ja immer total Angst haben. Ja, also ich glaube,
wenn ihr gegen Rassismus seid, dann kannst du ja nicht sagen, dass Nazis willkommen sind.
Ja, genau. Das schließt sich ja dann sozusagen aus. Also Nazis, die gegen Rassismus sind, die sind dann vielleicht willkommen.
Dass es Nazis, die gegen Rassismus sind, nicht geben kann, das leuchtet vollkommen ein. Aber auch hier sollte man aufpassen und sich nicht nur darüber lustig machen. Denken wir daran, dass gerade die neuen Rechten so tun, als seien sie nicht rassistisch, weil sie ja einem ethnopluralistischen Weltbild folgen, wo man sagt, ja, jedes Volk hat seine Eigenheiten, deswegen soll jedes Volk bei sich bleiben. Also auch hier müssen wir aufpassen, die sagen nämlich auch von sich nicht, dass sie Rassisten sind, sondern sagen, sie seien eigentlich große Antirassisten. Aber wie ist diese Aussage, dass Nazis da erlaubt sind, auch wenn man das dann später abgestritten hat, das so gesagt zu haben und dann nochmal sagte, nee, natürlich sind die nicht dort willkommen. Wie ist das zu interpretieren? Einmal natürlich, ich will drei Ansätze vorschlagen. Einmal, das ist diese hyperironische Sprechweise der Start-Upper. Aber hier muss man dann sagen, nicht alles taugt zum Marketing-Klamauk und man muss auf ernste Fragen auch einmal ernste Antworten geben. Zweitens, dieses Konstruktiv, das zeugt von dieser Inklusionsideologie. Wir können über alles reden, wir können alle mal an einen Tisch holen und wenn wir über alles mal konstruktiv sprechen, dann kommen wir auch zu einem gemeinsamen Punkt, so kommen wir weiter, setzen wir uns mal an einen runden Tisch. Das mag in irgendwelchen Startups so funktionieren, aber im politischen Raum, der von harten Kämpfen durchsetzt ist, ist das unmöglich. Und drittens, und das ist vielleicht das Heikelste, drittens kommen wir dazu, dass wir sagen müssen, wer sagt, Nazis können auch mitmachen, dann könnte man erstmal meinen, ja, vom Klimaschutz sind hier alle betroffen, mehr oder weniger. Aber hier müssen wir aufpassen. Wir erinnern uns an das Interview, das Thilo mit Salman Rushdie geführt hat. Und Rushdie wies ja auch darauf hin, dass Modi durchaus an Klimapolitik in Indien interessiert ist. Und man ist erstmal überrascht, so ein Nationalist.
For example, climate change.
Yes.
What about Modi? Actually,
Modi is quite good on climate change.
Oh.
Yeah, I mean, oddly,
yeah.
He's quite good on that.
How is that?
I don't know. I mean, but he's useless. He's good at lip service. We know Delhi now has worse air than Beijing, and yet nothing is being done. Nothing serious is being done to deal with it.
Und dann schauen wir jetzt nach Österreich. Da sehen wir, dass Sebastian Kurz und die Grünen Grenzschutz und Klimaschutz zusammenbringen wollen. Wir haben vielleicht noch im Ohr das Motto der NPD, Naturschutz ist Heimatschutz und dieses taucht jetzt wieder in Neurechten und identitären Kreisen in Deutschland auf. Mag sein, dass Indien und China tolle Lösungen für das CO2-Problem finden. Doch was, wenn wir dann zwar eine saubere Luft, aber nicht mehr die der Freiheit atmen? Nicht zuletzt deshalb sollte das Thema Klimaschutz dringend politisiert werden, anstatt es zum Beispiel der Wirtschaft zu überlassen. Nur wenn wir das in einen politischen Rahmen einbetten, den Klimaschutz, dann kann er wirklich gut und hilfreich für alle sein. Denn sonst kann es auch sein, dass genau das Gegenteil passiert. Die Erde wird gerettet, aber viele Menschen nicht. Aber hier gibt sich natürlich nicht nur unser Philipp Siefer fortschrittlich bei den Interviews, nein, auch Tilman Kuban will natürlich ein Fortschrittlicher sein. Er ist in der Jungen Union, also Jugendlichkeit ist angesagt und so will er auch die Frauen ein bisschen empowern.
Wir haben 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Das ist nicht zufriedenstellend und ich wünsche mir, dass mehr Mädels dabei sind. Und deswegen herzlicher Aufruf an alle, die Bock haben mitzumachen, insbesondere natürlich auch an alle Frauen.
Da bietet die Junge Union doch Rhetorik und Self-Marketing-Coachings an, so damit Frauen mal lernen, wie sie sich so zu verhalten haben, weil die Junge Union da selbst, die wissen das schon längst.
Genau, wir haben jetzt zum Beispiel so ein Förderprogramm aufgelegt, wo wir gemeinsam mit Seminarpartnern Mädels dabei unterstützen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbstbewusster in die Diskussion zu gehen, wo wir sagen, Wir machen Rhetorik-Coachings, wir machen Self-Marketing-Coachings und ähnliches, um insbesondere diejenigen, die jetzt vielleicht dann auch schon ein bisschen weiter sind und Interesse haben, mal ein bisschen professioneller Politik zu machen, diejenigen dann auch zu unterstützen dabei und auf dem Weg zu begleiten, möglichst auch ein Aushängeschild für die CDU zu werden.
Aber da sagt ja auch Tilman Kuban, er selbst hat ja auch so ein Seminar schon besucht und da hat er erfahren, dass er sehr schnell redet, aber das sei ihm halt auch nicht auszutreiben.
Nee, das Rhetoriktraining hat insbesondere mich selbst hinterfragen lassen. Also dass ich ich bin jemand, der redet sehr schnell. Das wird man wahrscheinlich nie aus mir rausbekommen. Das ist einfach so, aber das bin am Ende auch ich und ich halte nichts davon, dass man so overcoached durchs Leben geht und alles muss irgendwie perfekt sein, sondern am Ende will ich ich sein.
Und ehrlich gesagt, bis ich das gehört habe, habe ich gedacht, der Tyler hat diesmal ein bisschen langsamer gedreht. Es ist doch alles ein bisschen schleppend. Aber gut, ich sag mal so, wenn das jetzt Geschwindigkeit bei der Jungen Union ist, dann kann man sich ja nicht mehr groß wundern, warum es mit dem Klimaschutz so schleppend vorangeht. Auch Tilman Kuban denkt wie Siefer solutionistisch. Der Fortschritt, der wird die Lösung schon bringen und er baut da ganz auf autonomes Fahren. Dann haben wir auch bald weniger Autos in Deutschland. Man holt das Handy raus, hat die App und dann schaut man, ich brauche jetzt mal einen Kleinwagen, muss nur kurz was erledigen und dann kommt das Auto angefahren, ich steige ein und das bringt mich weg.
Autonomes Fahren. Also ich bin ein großer Fan davon, dass wir autonom fahrende Autos haben. So, und das ist aus meiner Sicht die Herangehensweise, wenn wir autonom fahrende Autos haben, wo ich per App gucken kann, welches Auto ich heute brauche, dann ist es auch bedarfsgerecht und dann wird es sicherlich so sein, dass diese Autos viel, viel mehr unterwegs sind, als das, was ich persönlich jetzt in meinem Auto habe, das steht ja die meiste Zeit, aber wir haben, sie sind viel mehr in der Nutzung, aber es sind viel weniger Autos auf der Straße.
Nun, Mitfahrzentralen und Carsharing und all diese Dinge gibt es ja schon. Kuban tut ja gerade so, als müsste jeder immer nur mit seinem Auto fahren, aber lassen wir es mal dahingestellt. Interessant ist tatsächlich, dass er meint, dass Autos jetzt gerade immer gekauft werden nach einem ganz konkreten Bedarf, ja.
Es gibt SUVs, die durchaus einen schlechten Ausstoßwert haben. Es gibt aber auch viele ältere Autos auf Deutschlandstraßen, die einen schlechten Ausstoßwert haben. Es gibt auch Sportwagen, die einen besonders hohen Verbrauch haben oder ähnliches. Ich persönlich sage, wir müssen niemandem etwas verbieten, sondern wir sollen sie aufklären, dass man sich selbst Gedanken darüber macht, muss das sein.
Man muss sagen, wir haben jetzt 1 Million zugelassene SUVs neu. Wer braucht ein SUV? Vielleicht noch ein Jäger oder ein Förster. Niemand braucht ein SUV.
Ja, das ist ein alter Hingucker, das ist ein Protzding. Ja. Damit kann man sich auf jeden Fall zeigen lassen.
Ich weiß, in der Stadt ist das Auto schlecht. Ich weiß.
Sie fahren trotzdem großes Auto.
Ich brauche ein großes Auto. Mhm. Ich bin viel damit unterwegs.
Das heißt, Sie haben sich einen Lebenstraum erfüllt.
Richtig.
Eine richtig schöne, fette Karre.
Genau.
Ja? Aber praktisch ist es nicht wirklich für die Stadt.
Nee, es ist nicht. Fahrrad wäre besser, ne?
Ja, ja.
Auch umweltfreundlicher.
Und warum fahren Sie dann so ein großes Auto in der Stadt?
Das war tatsächlich einmal mein Traum. Einmal eine etwas andere Sichthöhe.
Und die Optik halt, der ist halt breit gebaut, der ist hoch. Man guckt halt nach oben, wenn man an der Ampel steht, sieht man halt auf jeden Fall, da kommt ein Panzer angefahren.
Wenn man mit Ach und Krach 120 km/h auf der Autobahn hinbekommen hat, in einem Kleinwagen, wo man Angst hatte, dass einem alles auseinanderfliegt, gibt einem so ein Wagen schon ein etwas anderes Gefühl.
Brauchen tut man es nicht wirklich, ne? Aber
wie viel PS hat es?
450 hat er jetzt. Wenn ich jetzt einen Großeinkauf habe oder was weiß ich was, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das alles auf meinen Rücken packen? Ist ja so eine Sache, da hilft so ein SUV sehr viel.
Aber gut, okay. Solange die Politik da jetzt nicht irgendwie einen Riegel vorschiebt, verzichte ich jetzt auch nicht drauf, sage ich mal.
Auch einen Sportwagen braucht ja niemand. Niemand sagt, ich muss manchmal schnell wohin, deswegen habe ich mir einen Sportwagen gekauft. Und jetzt tut aber Tilman Kuban so, als könnte man dann endlich immer dann das Auto fahren, das man gerade braucht. Um nochmal auf das Champagner-Beispiel zurückzukommen, das sei in etwa so, als würde man Champagner manchmal so aus Verlegenheit trinken. Eigentlich wollte man ja nur ein Wasser, aber dann war nichts anderes da und dann musste man halt wieder eine Flasche Champagner trinken. Ja, so ist es mit den Autos natürlich auch. Und Thilo weist ja dann darauf hin, dass wenn das ja dann funktionieren würde, dann weniger Autos gebaut werden und ob er dann auch schon die Industrie darauf vorbereitet hat. Und da blockt aber Kuban ab und sagt, ja gut, die werden ja auch wieder ihr Geld verdienen und so.
Also das ist deine Autoindustrie in Niedersachsen schon gesagt, dass nicht mehr 1 Million Autos an die Deutschen verkauft werden müssen jedes Jahr.
Ja, denen habe ich gesagt, dass wir autonomes Fahren brauchen und dass sie zusehen sollen, dass möglichst die ersten autonomen fahrenden Autos aus Deutschland kommen.
Obwohl er dann etwas später sagt.
Weniger konsumieren heißt ja auch Wohlstandseinbuße, oder? Dann?
Ist das so?
Ist das dann nicht so?
Weniger konsumieren heißt auch Wohlstandseinbußen. Ja, natürlich. Dann müsste man sich vom Wachstumsversprechen etwas lösen. Das will man bei der Jungen Union selbstverständlich nicht. Wie man auch nicht verstehen will, dass Innovationen gerade dann entstehen, wenn es stärkere Regularien gibt.
Na, also wenn wir nur auf Regularien gesetzt hätten, dann hätten wir in den letzten Jahren diesen Standard als Innovationsweltmeister nicht immer weiter ausgebaut.
Ein Beispiel ist Kalifornien. Dort gab es, was die Energieeffizienz beim Bau anbelangt, sehr strenge Regularien irgendwann. Und das hat dann eben das Ganze sehr viel umweltfreundlicher gestaltet. Das sagt nicht irgendein Linker oder so, das sagt der wirtschaftsliberale Journalist Thomas Friedman beispielsweise auch. Aber auch das möchte Kuban nicht wahrhaben, wie denn Thilo darauf komme.
So, der deutsche Staat hat gesagt, ihr dürft nicht mehr unsere Flüsse vergiften, also ja. Musste die Wirtschaft sich einen Weg ausdenken, wie sie trotzdem etwas herstellen kann, ohne die Flüsse zu vergiften, ne? So, durch Regularien.
Und was möchtest du jetzt verbieten?
Und auch Seehofer sagt dann später auf diese Frage angesprochen, wer sagt dir denn sowas?
Regularien führen doch zu Innovation.
Evolution. Wer sagt dir denn das?
Also Kuban geht aber auf solche Fragen dann gar nicht ein. Und wenn er dann noch von den sauberen Flüssen redet.
Wenn wir uns angucken, was wir zum Beispiel hier in Deutschland, Thema Umweltschutz, für saubere Flüsse haben, sind das mit die saubersten der Welt.
Dann schneidet er sich ins eigene Fleisch. Denn die Flüsse, die sind jetzt so sauber, weil es Gesetze gab. Und dann sagt er noch, die Autoindustrie, die würde jetzt auch so auf erneuerbare Energien und all das setzen wegen China.
Ja gut, also die Automobilindustrie ist der größte Exporteur in den chinesischen Markt beispielsweise. Von daher, die meisten Autos, die auch in Deutschland produziert werden, die deutschen Automobilkonzerne produzieren, sind insbesondere für den chinesischen Markt. Und von daher verdienen wir das Geld nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch dort. Aber auch da gibt es ja ein Umdenken. Da kann man momentan schon in die großen Städte gar nicht mehr reinfahren. Dann gibt es ja diese Kennzeichenbegrenzung. An dem einen Tag darf der Kennzeicheninhaber mit der geraden Zahl am Ende und am anderen Tag mit der ungeraden Zahl am Ende reinfahren, weil die natürlich auch merken, was mit ihrer Luft passiert.
Ja, klar. China, da sind aber nicht die Leute selbst auf die Idee gekommen, sondern China macht eben ganz klare Gesetze. Das heißt, die machen jetzt die Klimapolitik für uns, wenn man so möchte. Aber bei Kuban ist sowieso ein sehr eigenartiges Verständnis von Wirtschaftswelt zu sehen. Als Thilo ihn darauf anspricht, dass Unternehmen hin und wieder Arbeiter entlassen, um den Profit zu maximieren, da sagt er, nein, das sei jetzt Populismus. Das machen die Unternehmen ja nur, weil es einen Druck in der globalen Welt gibt.
Das tun sie ja jetzt schon. Um ihren Profit zu maximieren, entlassen sie Leute.
Welches Unternehmen tut das?
Alle großen Konzerne.
Nee. Also das ist wirklich eine komplett populistische Aussage, weil ich finde, dass also die Unternehmen, jetzt Beispiel wie der Automobilindustrie, jetzt die tun das, weil sie einfach einen wahnsinnigen Druck in der globalisierten Welt haben. Die tun das doch nicht, um ihren eigenen Profit zu erhöhen.
Ja, also dass Unternehmen Lohnkosten senken wollen, das ist ja wirklich was vollkommen Neues. Wie man auf so eine Idee kommen kann, dass es sowas wie einen Shareholder-Value-Ansatz gibt, wo eben der Manager den Aktionären als allererstes verpflichtet ist und die sind glücklich, wenn Lohnkosten gesenkt werden, das heißt Leute entlassen werden. Wie kann Thilo darauf kommen? Der glaubt vermutlich, wir leben im Kapitalismus. Dabei sagt ja Tillmann Kuban, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Das sagt der Tillmann.
Ja, wir haben eine soziale Marktwirtschaft.
Und der Horst, der sagt das auch, der sagt sogar, wir leben in einer sozialen, ökologischen Marktwirtschaft.
Soziale Marktwirtschaft, darum würde ich lieber von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft reden.
Damit so wie Horst Köhler?
Ja. Ja, aber ich habe es schon vorher gesagt.
Bei uns in Deutschland, da sind ja die Unternehmer, wie wir wissen, immer auch Ethiker. Da läuft alles prima, so am freien Markt. Da treffen die sich und dann handeln die das aus. Nun, Ulrike Herrmann in diesem wunderbaren Interview, die erteilt dem eine Absage.
So, das heißt, die gesamte Wirtschaftstheorie
die vom Wettbewerb ausgeht und vom fairen Preis, ist sozusagen in einem Märchenland unterwegs, weil ja die Realität eine völlig andere ist. Und was man, oder man kann es auch plakativ so beschreiben, wir leben nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus und der funktioniert völlig anders.
Sie sagt zum Beispiel, weniger als 1% der Firmen in Deutschland kontrollieren 67% des Umsatzes.
Im Augenblick ist es so, dass weniger als 1% der Firmen in Deutschland ungefähr 67% des Umsatzes kontrollieren. Das heißt, wir haben eine extrem konzentrierte Wirtschaft. Genau, also da sieht man schon, nicht? Einige wenige Giganten dominieren dann immer ihre Branche.
Und Thilo fragt sie, warum das nicht gesehen wird. Naja, weil man dann tatsächlich sich davon verabschieden müsste, dass man in einer Marktwirtschaft lebt und schon gar nicht in einer sozialen.
Weil man dann tatsächlich sich davon verabschieden müsste, zu glauben, dass wir in einer Marktwirtschaft leben.
Ja, diese Vorstellung vom Wochenmarkt, da trifft man sich, da sind die Interessen, die zusammenkommen, widerstreitende Angebot und Nachfrage, das kennen wir noch alles von Hans-Werner Sinn.
Nee.
Aber Hermann sagt ganz deutlich, wir leben nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus. Und diesen perfekten Wettbewerb, der da imaginiert wird, den gibt es gar nicht.
So, das war gleichzeitig auch ein personelles Oligopol, nicht? Wenige Herren, Frauen waren da ja nie. Ungefähr 200 Männer haben hier die gesamte Wirtschaft gesteuert und kannten sich untereinander. Ja, was ist denn, wo ist denn da der Wettbewerb?
Haben die sich denn verschworen oder was?
Nee, sondern der Witz ist, anders funktioniert es nicht. Das ist jetzt nicht sozusagen eine böse Intrige von bösen Kapitalisten, sondern so funktioniert der Kapitalismus.
Wir haben Kartelle, wir haben Trusts und 200 Männer haben eigentlich so in den vergangenen Jahrzehnten in der Wirtschaft in Deutschland das Sagen gehabt. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern man kann sagen, so funktioniert Kapitalismus. Es gibt eben einen Hang im Kapitalismus selbst zu Oligopolen und Monopolen. Das hat schon Marx geschrieben, das hat Lenin geschrieben und das sehen wir heute noch viel deutlicher. Die soziale Marktwirtschaft ist eigentlich eine tolle Marketingstrategie, sagt Hermann.
Aber das war natürlich wahnsinnig peinlich, dass nach dem Krieg eigentlich immer noch die gleichen Männer in den gleichen Posten saßen wie zu Hitlers Zeiten. Und deswegen war es so wichtig, eigentlich für diese identische Wirtschaftsordnung neuen Namen zu finden. Nicht? Also die soziale Marktwirtschaft war an sich der reine Propagandagag. Also die soziale Marktwirtschaft ist eine Erfindung. Und zwar eine politische Erfindung von der CDU.
Und ich glaube, da könnten selbst die Einhorn-Leute noch was lernen. Was für den Start-up-Hipster heute der Bart ist, das war für Ludwig Erhard jedenfalls die Zigarre.
Immer Ludwig Erhard als der große Star. Und die Wahrheit ist eben eine völlig andere, nämlich das war ein Opportunist, der eigentlich nur ein einziges Talent hatte, nämlich zur Selbstdarstellung.
Selbst die Zigarre wahrscheinlich.
Ja, selbst die, genau. Also die Zigarre hatte er immer an, um sozusagen an den rauchenden Schlot, nicht, an das Wirtschaftswunder.
Und Hermann sagt, die soziale Marktwirtschaft an sich war der reine Propagandazweck. Und Seehofer sagte aber, nein, die soziale Marktwirtschaft, die hat diesen Wohlstand in unser Land gebracht.
Wir leben nämlich im sichersten Rechtsstaat und in der besten Demokratie, die es jemals in Deutschland gab, die du als Freiheitsbedrohung begreifst. Da kann ich heute Nacht nicht schlafen bei dieser Einstellung. Und das Zweite ist, was unseren Wohlstand ausgelöst hat, ist die soziale Marktwirtschaft.
Und da weist ja auch Hermann direkt darauf hin, dass es wunderbar, wie sich das ergänzt.
Wir leben nicht in der Marktwirtschaft, sondern im
Kapitalismus. Dass alle europäischen Länder diesen Wohlstand nach 45 erlebt haben, egal ob sie soziale Marktwirtschaft oder irgendein anderes Modell verfolgt haben, es war einfach ein genereller Aufstieg.
Und ansonsten muss man ja feststellen, dass das Wirtschaftswunder nicht nur sich in Westdeutschland abgespielt hat, sondern in ganz Westeuropa. Ne? Alle Länder sind sehr stark gewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab Länder, die waren sogar pro Kopf noch erfolgreicher als Deutschland. So, also die absolute Rekord hält Spanien.
Die haben sich wahrscheinlich einfach nur an die deutsche Wirtschaftsordnung angepasst, oder? Die haben bestimmt genau dasselbe gemacht wie wir. Und nee. Darum, die haben uns kopiert, oder?
Nee, es war genau anders. Also es war interessanterweise völlig egal, wie man das gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ob man mehr auf Staatsindustrie gesetzt hat, Frankreich oder Österreich. Oder eher auf Erhard, wie die Deutschen. War völlig Schnuppe, wie man das organisiert hat. Alle sind stark gewachsen.
Hm. Erhard wollte auch keine Sozialpolitik machen, sondern er glaubte oder hoffte, dass die Märkte selbst schon irgendwie sozial sind. Aber sonst setzte man auf einen starken Staat. Bei Adenauer hieß es keine Experimente. Das ist das, was man autoritären Liberalismus nennen kann. Man hat eine liberale Wirtschaft, die können und schalten und walten, wie sie wollen. Aber der Staat, der zeigt sich mit harter Hand, vor allem gegenüber den Bürgern. Der Wirtschaft lässt man freie Hand, aber die Freiheit des Bürgers, die muss man einschränken. Starker Staat, Ordnung, Gesetz, Überwachung, das klingt nach Horst Seehofer.
Horst Seehofer.
Ich würde mich in keine Schublade stecken lassen, sagt ja noch der Tilman Kuban, aber bei der Sicherheitspolitik, da sei er konservativ, bei der Wirtschaft sei er liberal. Ja genau, autoritärer Liberalismus.
Ich würde mich in keine Schublade stecken lassen. Es gibt sicherlich Punkte, wo ich eher konservativ bin. Wenn ich zum Beispiel über Sicherheitspolitik nachdenke, finde ich, dass es einen starken Staat braucht, dass die Leute, dass wir uns hier an Recht und Gesetz halten müssen. Wenn ich aber an Wirtschaftspolitik oder Innovationsthemen nachdenke, bin ich vielleicht eher ein liberaler oder wirtschaftsliberaler Mensch.
Und so kann es dann auch sein, dass man nicht irgendwie die Ungleichheit in Deutschland bekämpfen will politisch, aber die Flüchtlinge, die sind natürlich dann ordnungspolitisch ein großes Problem. Und da sagt Tilman Kuban, da müsste man erst einmal ja Städte in Afrika errichten, kleine Städte errichten, wo die dann sind. Und damit die dann nicht hier nach Europa kommen. Und es ist schön, dass er erst von kleinen Städten redet und irgendwann, da sagt er dann Lager.
Oder vielleicht in Nordafrika. Am Ende bauen wir dort eigene Städte auf, die von der Europäischen Union mitfinanziert werden. Schaffen wir es vielleicht auch von der Europäischen Union oder von den Vereinten Nationen, also UN, finanzierte Systeme, Lager, ähnliches oder neue Städte aufzubauen an der Außengrenze Osteuropas.
Nun, dieser autoritäre Liberalismus, der verbindet ihn eben mit dem Parteifreund Horst Seehofer.
Horst Seehofer.
Und Seehofer fragt ja dann auch ganz entrüstet, seit wann ist es rechts, wenn man einen starken Staat hat, um für Ordnung zu sorgen?
Reden Sie mal mit meinen Wettbewerbern hier in der politischen Landschaft. Alles trauen Sie mir zu, aber dass ich rechts außen bin, das trauen Sie mir nicht zu. Seit wann ist es rechts, wenn man einen starken Staat hat, um für Ordnung zu sorgen in dem Staat? Auch für deinen Schutz, für deine Sicherheit. Das ist doch nicht rechts, das ist die Aufgabe des Staates.
Ja, das klingt ja erst einmal ganz vernünftig. Aber man fragt sich dann schon, muss denn dieser starke Staat zum Beispiel die Hände von Flüchtlingen mit Röntgenstrahlen durchleuchten, um das wahre Alter rauszufinden? Gehen die Flüchtlinge da uns einen Schritt schon voraus und das droht uns dann bald allen, dass wir durchleuchtet werden in einer solchen Härte? Auch einen militärisch starken Staat, damit hat ja der Horst Seehofer auch kein Problem. Da wird ja mal auf die Rüstungsexporte angesprochen. Und da sagt Thilo dann nochmal, dass die 99,2% genehmigt haben der Anträge.
Ja, ich weiß
99,2%.
Ja, ich weiß nicht, welche Rechnung du da zugrunde legst.
Die Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ihr sagt, das ist ein restriktiver Rüstungsexport.
Ja, ich habe jedenfalls das Empfinden für mein Verhalten, dass das restriktiv ist.
Nach meinem Empfinden ist das restriktiv, sagt da der Horst Seehofer. Ein interessantes Empfinden. Auch ein interessantes Empfinden, was so Videoüberwachung und Gesichtserkennung anbelangt. Auch wenn er bei der Gesichtserkennung jetzt zurückgerudert ist, nachdem das Interview abgedreht war. Aber der Hinweis auf China, was uns doch noch alles hier drohen könnte, wo sind eigentlich die Grenzen, den will er gar nicht so verstehen.
Ich rede jetzt von China und wie China seine Bevölkerung überwacht. Ist da...
Das ist ja fast eine Beleidigung, wenn du dem deutschen Innenminister die Regeln Chinas, das heißt, das sind ja überhaupt keine Regeln, das ist Willkür, entgegenhältst und sagst, wir laufen Gefahr in die Nähe. Das ist absurd, sei mir nicht böse, ich bin ein gelassener Mensch.
Wie er ja auch zwischen Links- und Rechtsextremismus nicht unterscheidet, ich mache da überhaupt keinen Unterschied, sagt er.
Genauso bekämpfe ich aber den Linksextremismus, der in Leipzig nicht ohne ist.
Du stellst es aber nicht auf eine Stufe, oder?
Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ob links oder rechts, die Politik Die Sicherheitsbehörden dürfen auf keinem Auge blind und auf keinem Ohr taub sein.
Die Sicherheitsbehörden, die dürfen auf keinem Auge blind sein. Ich meine, das wäre in den letzten Jahren ein bisschen anders irgendwie gewesen, aber lassen wir das mal dahingestellt. Videoüberwachung, das ist ein wichtiges Thema in dem Interview. Und da sagt er dann immer wieder, naja, aber die normale Bevölkerung, die muss sich keine Sorgen machen. Oder er sagt dann nochmal, der normale Bürger braucht sich keine Sorgen zu machen.
Weil wir Gesetze machen, um die Sicherheit in unserem Lande zu erhöhen, und zwar gegenüber Verbrechern und nicht gegenüber der normalen Bevölkerung. Ich brauche doch jetzt, oder du brauchst doch keine Sorgen haben, dass irgendwo am Alexanderplatz du von einem Videogerät aufgenommen wirst, wenn du zum Shoppen gehst. Da bin ich froh drüber. Und der normale Bürger braucht sich da keine Sorgen machen. Die dienen dem Schutz des normalen Bürgers.
Übersetzt heißt der normale Bürger natürlich der gehorsame Bürger. Denn Thilo stellt die richtige Frage, was denn, wenn man jetzt diese Videoüberwachung aufbaut und der Horst Seehofer meint es gut, aber wenn dann die AfD kommt, was ist denn dann? Wie wird es sein, wenn die dann diese Instrumente in der Hand hat zu überwachen?
Jetzt sage ich, Horst, das glaube ich dir, du bist ein integrer Mann, aber angenommen nach der nächsten Wahl sitzt hier ein AfD-Minister, wir haben AfD-Innenminister, dann habt ihr doch der AfD die Infrastruktur für die Überwachung ihrer Misslieben gegen Leute, und das müssen nicht nur die Verbrecher sein, sondern auch vielleicht Juden, Moslems, Flüchtlinge und so weiter gegeben.
Aber da ist doch die beste Antwort, die AfD nicht zu wählen.
Wir merken an dieser Frage, die Horst Seehofer nicht begreifen will, er sagt einfach, wir sollen ihn nicht wählen, Normalität gibt es nicht. Normalitäten, Normen, die verschieben sich. Es war vor 20 Jahren nicht normal, dass zwei Frauen verliebt Hand in Hand durch die Straßen gehen. Und noch ein paar Jahrzehnte früher war es verboten. Heute ist das normal, das ist ein großer Fortschritt. Aber es gibt auch Rückschritte in der Geschichte immer wieder. Es gibt keine Normen, die ewig festgesetzt sind. Ja, alles verschiebt sich immer. Und was heute noch so problemlos geht, was wir heute äußern dürfen, unsere Demonstrationsrechte, dass die Fridays for Future auf die Straße gehen dürfen, das könnte unter einer AfD-Regierung vollkommen anders aussehen. Und dann wäre es schon erheblich, ob man von der Videokamera gerade gesehen und auch noch erkannt wurde. Aber Horst Seehofer verschließt sich all dem. Ihm geht es um die Überwachung und das bringt Sicherheit. Und man könnte auch überlegen, naja, wann dient denn diese Überwachung dann vielleicht auch irgendwann, um zu überwachen, was Arbeitslose so machen oder ob wirklich alle Arbeiter auch immer arbeiten, wenn sie in der Fabrik sind. Das findet ja alles bereits schon statt und das könnte man auch im öffentlichen Raum noch fortsetzen. Aber Seehofer, der ist nicht nur für Ordnung, der sagt auch, dass er kein Neoliberaler sei, weil er, und das muss man ihm zugutehalten, damals diese Kopfpauschale nicht mitgemacht hat.
Das heißt, du bist kein Neoliberaler und kein Kapitalist?
Ja. Du wolltest kurz hier antworten.
Aber zugleich meint er dann, die Agenda 2010, die war überfällig.
Ja.
Die Stärkung der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern.
Ja, ist das, war jetzt die Agenda 2010, war doch überfällig.
Und angesprochen darauf, dass 46 Familien in Deutschland so viel besitzen wie die unteren 42 Millionen Deutsche, da sagt er,
in Deutschland ist es ja so, 46 Menschen, beziehungsweise Familien, haben so viel Vermögen wie die untersten 42 Millionen. Stört dich das?
Das stört mich und das ist ein politischer Auftrag.
Das stört mich und das ist ein politischer Auftrag. Und jetzt ist mal gespannt, was kommt jetzt? Ich setze ganz vorne an der Bildung an. Und dann zeichnet er ein Bild von all denen, die keine Chance haben, die wachsen bei Eltern auf, die sind drogenabhängig, die sind Alkoholiker. Und denen muss man helfen, da gibt es auch eine Stiftung und so. Und wenn man denen hilft, dass die den Bildungsaufstieg schaffen, dann ist das auch okay mit der Ungleichheit. Dann kommen wir da raus, dann kommt das wieder in eine Balance.
Leider Gottes findet es in der deutschen Medienlandschaft kaum Beachtung. Ich setze ganz vorne an bei der Bildung.
Wenn sie oder Vermögensteuer oder
ja, weil du Systeme nicht verstehen willst. Wenn du willst, dass Kinder aus einer sozial schwierigen Familie, Alkoholiker, drogenabhängig, überschuldet, diese Armut nicht erben, sondern ein eigenes Leben aufbauen können, wo sie eben nicht die Karriere ihrer Eltern fortsetzen.
Ich wollte ja über die Superreichen reden, Horst.
Dann, du musst, ich rede nicht über, ich rede über unsere Gesellschaftspolitik. Du hast von 46% gesprochen.
Nein. 46 Menschen haben so viel Vermögen wie die untersten 42 Millionen in Deutschland.
Ja, ich will aber trotzdem mein Gesellschaftsbild bei dir entwickeln dürfen. Dann muss ich Kinder in der Bildung mit viel mehr Bildungsgerechtigkeit ausstatten, als es heute der Fall ist.
Ja klar, 42 Millionen der unteren Deutschen, die sind ja alle alkoholabhängig, drogenabhängig und deswegen sind die so arm und die anderen so reich. Das leuchtet ja absolut ein. Das ist das eigentliche Problem und man muss an diesem Moment dann noch einmal sich klar werden darüber, dass Horst Seehofer seit vielen, vielen Jahren regiert und dass er einer der mächtigsten Politiker der Bundesrepublik ist und so einen Unsinn redet. Sonst hat ja das Interview eine sehr schöne Gelassenheit. Hier spricht ein alter Staatsmann, er blickt auf sein Lebenswerk zurück. Er sagt auch einen schönen Satz, nämlich angesprochen darauf, dass die Jungen jetzt immer sagen, ja, die Eltern, die müssen mal gehen und jetzt muss mal für die Jungen Platz gemacht werden und all das. Da sagt er, das werden sie mit jedem Jahr weniger sagen, also auf sich selbst bezogen. Die werden nämlich merken, wenn sie länger leben wollen, müssen sie bereit sein, älter zu werden.
Ja, aber das werden sie mit jedem Jahr weniger sagen, also auf sich selbst bezogen. Die werden nämlich merken, wenn sie länger leben wollen, müssen sie bereit sein, älter zu werden.
Ja, das ist ganz hübsch, ist eigentlich auch eine Binse. Aber hier blickt eben ein Staatsmann zurück. Und zugleich müsste man doch eigentlich hier jemanden vor sich haben, der die Geschichte des Konservatismus eigentlich als eine große Verlustgeschichte darstellen und begreifen müsste. Die allgemeine Wehrpflicht ist abgeschafft. Die Atomkraftwerke sind vom Netz gegangen. Wir haben die Ehe für alle. Das waren alles mal Kernpunkte der Konservativen. Alles dahin. Alles, während die Union regiert hat. Und fast vergessen ist auch, es gab einmal, wurde ein Gesetz durchgebracht, dass eben die Vergewaltigung in der Ehe nun unter Strafe stehen sollte. Und damals, da haben einige dagegen gestimmt. Aus der Union, zum Beispiel Horst Seehofer und Friedrich Merz. Seehofer müsste aus einem konservativen Weltbild heraus klare Schranken auch sicherlich bei der Überwachung nennen. Merkwürdig ist doch dieses Menschenbild, wenn er doch Christ ist, wenn man alle Bürger unter einen Generalverdacht stellt. Also das ist ein sehr unchristliches Weltbild, Menschenbild. Immerhin duckt sich Seehofer aber bei diesen Fragen nicht weg, wie Tilman Kuban. Der wird angesprochen auf Deutschland und darauf, dass hier amerikanische Drohnen ja einen ganz wichtigen Standpunkt haben, um dann Drohnenmorde zu begehen. Aber da feigst der nur herum, haha, das beantworte ich jetzt nicht. Das soll der Thilo mal lieber in der Bundespressekonferenz so erzählen und da fragen.
Ich dachte, das fragst du immer nur in der Bundespressekonferenz.
Ja. Was sagt als JU-Chef kann man ja...
sagt denn der Außenminister dazu?
Der zieht den Kopf ein.
Der zieht den Kopf ein, ne? Da, dann fragen wir ihn nochmal.
Aber forderst du als JU-Chef, dass wir das unterbinden müssen, dass quasi Drohnenangriffe weltweit über Deutschland gesteuert werden?
Ich überlasse das jetzt erstmal dem Außenminister und du fragst es nochmal in der Bundespressekonferenz.
Du hast keine Meinung dazu.
Das überlasse ich dir.
Warum hast du dazu keine Meinung?
Das ist nicht, dass ich keine Meinung hätte, aber ich würde es gerne mal in der Bundespressekonferenz weiterhören ohne mich.
Ja, was ist denn das dann noch für ein christliches Menschenbild, wenn man darauf keine Antwort hat? Es gebietet doch, dass man sich wenigstens dazu in angemessener Weise verhält, aber das tut er nicht. Dabei sagt ja Tilman Kuban, sei ihm schon das Christentum irgendwie wichtig, um dann gleich einzuschränken, ich bin jetzt nicht regelmäßig und jede Woche in der Kirche, dafür bin ich zu viel in Deutschland unterwegs.
Und ein bisschen religiös, ich meine, Junge Union, Christliche Demokratische Union, bist du ein Christ?
Ja, also ich bin jetzt nicht regelmäßig und jede Woche in der Kirche, dafür bin ich auch einfach viel zu viel in Deutschland unterwegs.
Denn wir wissen ja alle, Kirchen gibt es nur an ganz, ganz wenigen Punkten in Deutschland. Das ist schwierig, eine zu finden. Und für ihn ist aber dann auch so etwas mal dann, um Zeit zu haben, mal runterzukommen. Und es ist die Beschäftigung mit dem eigenen Ich.
In der Kirche insbesondere eine Zeit, um mal runterzukommen. um mal wirklich so eine Stunde lang einfach auch mal, keine Ahnung, das Handy zur Seite zu legen und einfach mal auch die Gedanken kreisen zu lassen und runterzukommen und zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit meinen eigenen Gedanken oder mit meinem eigenen Ich. So, das finde ich schon interessant und deswegen, ja, wenn ich dafür Zeit habe, mache ich das sehr gerne.
Gut, manche würden sich jetzt eher mit Gott beschäftigen, aber mit dem eigenen Ich. Gut, das christliche Menschenbild, was heißt denn das? Und da meint er, ja, das sei so ein Kompass, wohin man Deutschland entwickeln will und wohin man sich selbst entwickeln will.
Ja, bin schon, wie wir vorhin über Religion haben wir ja gesprochen, bin natürlich schon ein christlich geprägter Mensch und deswegen gibt es schon das christliche Menschenbild, was mich auch seit meiner Kindheit begleitet.
Aber was heißt das?
Ja, dass man eben einen Kompass hat, was ich vorhin schon beschrieben hat, dass man sagt, okay, man hat seine klaren Vorstellungen, wohin man Deutschland entwickeln will, wohin man vielleicht auch selber sozusagen sich selbst entwickeln will.
Ja, wir wissen es. Schon in der Bibel steht geschrieben, ich glaube, es ist im Matthäusevangelium, der Herr aber sprach, gehe hin und sorge für Wachstum in Deutschland. Nach seinen politischen Überzeugungen gefragt, antwortet Kuban dann, und das ist mein Highlight in diesem Interview, meine politische Überzeugung ist, dass wir mal wieder mutig in die Zukunft blicken müssen. Tja, da, endlich. Ja, das ist ja unglaublich. So eine politische, interessante, konstruktive Haltung, da ist ja richtig nachgedacht worden. Also das ist für mich ein wunderbarer konservativer Kern. Das hat Wert, das hat Bestand. Prima. Und Horst Seehofer sieht das ja ganz ähnlich. Und weil er so sehr auch in die Zukunft blickt, nach vorn blickt, denn wir Deutschen sind ja auch einfach prima, hat er auch die beste Entscheidung seines Lebens getroffen. Das teilt er in dem Interview nochmal mit. Und das war die Entscheidung, dass man in Bayern jetzt so gut wie keine Windräder mehr bauen kann, weil man so große Abstände zu den Dörfern haben muss, dass man kaum Fläche findet. Aber ist eine super Entscheidung.
Ist der Mindest, also zifferische Höhe des Windrads ist der Mindestabstand zum Dorf.
Dass wir das Gespräch damit beenden, darauf bin ich jetzt oder darüber bin ich glücklich, weil du hast mich am Anfang gefragt, welche Fehler man macht.
Jetzt kommt der größte Fehler.
Jetzt kommt der Punkt.
War der größte Fehler.
Das ist eine der, das war vielleicht sogar die politisch beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
Und dazu passt dann auch, dass es noch eine andere super Entscheidung gibt und das ist eine Lebensleistung, auf die Horst Seehofer dann stolz ist, auch mit Blick auf seine Kinder, die er hat. Und zwar, er hinterlässt uns einen ausgeglichenen Haushalt, keine Schulden durch die öffentliche Hand neu.
Wir haben die Politik beendet, dass wir finanzpolitisch zulasten der nächsten Generation leben. Das heißt, ausgeglichener Haushalt, keine Schulden durch die öffentliche Hand.
Nun, der nächsten Generation werden jetzt keine Schulden übertragen. Wir werden zwar eine verdreckte Luft atmen. Wir werden es mit extremen Wettern zu tun haben. An den Küsten wird es ungemütlich. Die Ungleichheit, die wird noch erheblich wachsen. Aber keine neue Staatsverschuldung, da sind wir ganz auf dem Kurs der schwarzen Null. Und die schwarze Null ist der letzte Strohhalm. Und daran hält man sich fest. Da möchten sich die Konservativen festhalten, nachdem sie sich vollkommen entkernt haben. Und der christliche Glaube ist ja auch nur noch ein Glaube an das deutsche Wachstumswunder. Man betet jetzt die schwarze Null an, die ja eine recht willkürliche Setzung ist, nämlich eine sehr neoliberale. Die Konservativen, die geben sich ja gerne stark und souverän, aber in der Geldpolitik, da haben sie die Souveränität vollkommen abgegeben. Und um das zu überspielen, dass eigentlich wo ganz anders die mächtigen Entscheidungen längst getroffen werden, da setzt man auf übermäßige Sicherheitspolitik, auf übermäßigen Aktivismus, auch um die eigene Krise zu überspielen. Ja, die SPD ist in der Krise, aber die SPD könnte mit wenigen Schritten, zum Beispiel sich ein für alle Mal von der Agenda 2010 zu distanzieren, mit wenigen Schritten wieder Profil gewinnen. Aber bei der Union ist es viel schlimmer. Die steckt in einer tieferen Krise, nämlich in einer Sinnkrise. Was wir hier in den Interviews mit Kuban und Horst Seehofer erleben können, ist, dass hier eine Comicfigur über den Abgrund läuft und da unten ist nichts mehr. Die beiden die haben noch nicht runtergeschaut. Aber wir Zuschauer, wir haben hinuntergeblickt und wir wissen, die Landung wird nicht weich werden.